Ja, auch nochmal guten Morgen von mir. Ist noch sehr früh. Ich heiße Florian André Unterburger, bin Mitglied der Piraten, aber hier auch vor allem aus privatem Interesse. Und aus privatem Interesse an dem Thema habe ich mich in den letzten Jahren ein bisschen beschäftigt mit ja, Thema Datenschutz, Thema Post-Privacy. Ist ja eine kontroverse Debatte, die da stattgefunden hat. Anfangs war ich mehr auf der einen, jetzt bin ich mehr auf der anderen Seite des Themas. Aber mir ist persönlich wichtig, ja, und deswegen habe ich mir auch diesen Vortrag jetzt ausgedacht, so eine Art Mittelweg aufzuzeigen, dass es diese beiden Positionen nicht prinzipiell unvereinbar sind, beziehungsweise nicht die beiden Dinge, die hinter den Positionen stehen, die beiden Wünsche. Ich kann ja mal kurz anfangen. Vorneweg möchte ich sagen, These von Post-Privacy, dass wir einen Kontrollverlust durch die technische Realität erleben, der würde ich persönlich zustimmen. Das bedeutet, Informationen sind oder werden heutzutage zu maschinenlesbaren Daten durch alle möglichen Geräte, die wir mit uns rumtragen. Teilweise tun wir das immer noch bewusst, teilweise geschieht es auch schon unbewusst. Dadurch entsteht eine unkontrollierbare Verbreitung. Und ich finde, es ist sehr sinnvoll, hier eine Parallele zu ziehen zu dem Thema Urheberrecht und Musikstücke, weil letztlich ist es beides dasselbe. Wenn man sieht, beides sind immaterielle Güter, beides sind Datensätze und auch beides sind maschinenlesbar. Das heißt, also teilweise die Musikstücke. Beides ist nicht zu kontrollieren von ihrer Verbreitung her und deswegen entsteht dadurch eine neue technische Realität. Und an dieser technischen Realität, das wird sich zeigen, aber wird sich in meinen Augen auch die Rechtswirklichkeit daran verändern. Weil was Menschen einfach tun und was mehr der Menschen tun können, ist sehr schwer durch Regulierung zu verhindern. Wir steuern quasi mitten hinein in das Immaterialzeitalter, habe ich es mal genannt, in ein Zeitalter, in dem wir uns immer stärker von der Materie lösen und damit aber auch von der Knappheit. Weil Informationen sind per se unendlich verfügbar und durch Vervielfältigung, wie auch eben im Thema Urheberrecht, verschwindet die Knappheit. Und dort, wo es keine Knappheit gibt, stellt sich immer die Frage nach dem Eigentum. Wie soll ich sagen, man spricht da vom Verfügungskonflikt. Das heißt, gäbe es unendlich viele Autos auf der Welt, die überall rumstehen würden an den Straßen, gäbe es keinen Grund mehr, eins zu besitzen. Also zumindest rein von der Praktikabilität, weil dann kann man ja immer eins nehmen. Und dementsprechend Dinge, wo wir keinen, also der Verfügungskonflikt entsteht, wenn wir gleichzeitig einen Gegenstand nutzen wollen, der aber nur einer von uns beiden nutzen kann. Wenn bei immateriellen Dingen ist aber, also bei Immaterialgütern, stellt sich die Eigentumsfrage daher neu. Und in Konsequenz stellt sich dann auch die Frage an den eigenen Daten und an dem Eigentum an eigenen Daten. Weil wir natürlich ein Eigentum vielleicht postulieren können, aber was ist, wenn wir ein Eigentum überhaupt nicht mehr durchsetzen können? Wenn wir allein rechtlich gesehen nicht verhindern können, dass jemand unsere Daten kopiert? Oder blöd gesagt, es gibt ja heute auch schon im Recht die Panoramafreiheit. Das ist ein interessanter Ansatz, der ist noch sehr beschränkt, also der ist sehr beschränkt. Aber wenn man zum Beispiel, da ist auch ein Thema von Google Street View, wenn man zum Beispiel durch die Straßen wandert und Häuser fotografiert, das fällt unter die Panoramafreiheit teilweise. Also das heißt, ich darf durch den öffentlichen Raum gehen und Häuser fotografieren, auch wenn das letztlich auch eine Form von Daten ist, persönlichen Daten. So, das ist erstmal zur Einführung. Das ist jetzt sehr, klingt schon sehr postprivat. Ja? Genau. Post-Privacy. Die Postprivaten sehen die Entfesselung der Daten vor allem auch als gesellschaftlichen Fortschritt. Das heißt, es gibt die Postulierung eines radikalen Rechtes anderen. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, wie ich finde. Das bedeutet, der einzelne Mensch hat prinzipiell, erkennt gar nicht den Nutzen von seinen eigenen Daten. Die anderen Menschen können davon profitieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ich bin hierher gekommen, habe gerade eingecheckt mit einem Programm in diesem Ort, Foursquare heißt dieses Programm. Dadurch gebe ich ein Datum, ja, eine Information preis über mich und andere Menschen, die mit mir auf diesem Programm befreundet sind, erkennen, dass ich hier bin. Die haben dadurch einen Zusatz an Informationen, die haben einen Mehrwert und wenn die gerade unterwegs sind, sehen die, ich bin hier und können hierher kommen. Das heißt, ich gebe Daten preis, von denen ich in dem Moment gar nicht weiß, was sie für Nutzen haben können. Die Postprivaten argumentieren auch zum Beispiel in einem sehr sensiblen Gebiet, zum Beispiel Krankheiten, Krankheitssymptome, argumentieren sie. Jeder Einzelne hat ja ein sehr individuelles Krankheitsbild. Und die argumentieren, was ist, wenn ja, jeder Einzelne sein Krankenbild, meinetwegen auch anonymisiert, das muss man dann sehen, aber freigibt und dadurch anderen helfen kann, was er aber gar nicht erstmal weiß. Das heißt, in unseren Daten, in unseren Informationen, die wir unbewusst oder bewusst verbreiten, stecken, kann eben Nutzen für die gesamte Gesellschaft stecken. Das ist auch eine Argumentationslinie der Postprivaten und die nennen das dann die Verdatung der Welt als gesellschaftliche Chance. Weil jeder Einzelne mehr ist, als er weiß, könnte man behaupten. Daneben gibt es natürlich, das ist die zweite Argumentationslinie, was ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben eine Verschmelzung von Öffentlichkeits- und Privatsphäre durch die Technik. Heute würde ich sagen, sind wir da erst im Anfangsstadium. Aber in 10 Jahren, wenn wir dieses ominöse Internet der Dinge immer stärker vorangetrieben haben, wenn jedes technische Gerät eine IP-Adresse hat, wenn meine Waschmaschine zu Hause eine IP-Adresse hat, mein Lichtschalter, wenn alles Datenspuren hinterlässt, dann stehen wir vor einer doppelten Herausforderung und die Postprivaten sehen das aber als positive Utopie, als nützliche, hilfreiche Utopie. Dann gibt es natürlich die Gegenposition der Datenschützer, dass natürlich personenbezogene Daten missbraucht werden können. Und in meinen Augen passiert es vor allem vor dem Hintergrund der Argumentation, dass Privatsphäre Freiheit bedingt. Das heißt, wenn jemand Dinge über mich weiß, dann kann er meine Freiheit in Anführungszeichen beschneiden. Dann kann er mich begrenzen, einschränken. Dann kann er meine Selbstbestimmung beobachten und kontrollieren. Wissen ist eben Macht. Ja, das ist die alte Weisheit. Die Postprivaten wenden aber hier wieder ein, geteiltes Wissen. Das heißt, wenn jemand Wissen über mich hat und es gegen mich nutzen will, kann er das tun. Aber nur, wenn er exklusiv dieses Wissen hat. Wenn ich jetzt dieses Wissen teile, dann durch diese Vervielfältigung von Wissen, wenn alle Leute Dinge über mich wissen, dann kann der eine mich mit dieser Information nicht mehr unter Druck setzen. Weil alle Leute die Dinge wissen. Da könnte man natürlich jetzt, da muss man wiederum einwerfen, was hat das wieder für Nachteile? Funktioniert das bei Diskriminierung etc.? Da gibt es auch wieder die Argumentationslinie, ein öffentlicher, offener Umgang mit den Fehlern führt dann wiederum zu nachhaltigeren gesellschaftlichen Lernprozessen, als eben eine Kaschierung durch Verheimlichung oder Vertuschung nicht, aber Verstecken von Wissen. Und daher kommt auch eben die Datenschutzkritik aus der postprivaten Ecke. Ich persönlich möchte jetzt zu den letzten Argumenten gar nicht so viel sagen, weil ich mir da selber noch nicht schlüssig bin, ob die schlüssig sind. Aber ich halte diesen Kontrollverlust für einen Fakt. Und ich sehe auch die Verdatung als Chance. Trotzdem, ganz wichtig, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das heißt, selbst wenn es eine Riesenchance ist, die Verdatung, selbst wenn der Kontrollverlust Fakt ist, kann man dadurch nicht sagen, jeder muss gezwungen sein, seine Daten preiszugeben. Weil das in meinen Augen eben, es gibt keine Wahlfreiheit. Dann kann ich meine Daten eben nicht, also es gibt keine Wahlfreiheit und wer nicht postprivat leben will, der soll das auch nicht müssen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn es gut ist, selbst wenn es super toll ist, postprivat zu leben, wer es nicht will, soll es nicht tun müssen. Jetzt habe ich mir eben die Frage gestellt, deswegen Mittelweg. Was gibt es denn für eine Lösung, diese Wahlfreiheit durchzusetzen, wenn es einen Kontrollverlust gibt? Und da ist eben der Datenschutz, wie wir ihn heute haben, für mich keine Option, weil er nur Einzelfallregulierung im quasi ist. Das heißt, ich meine, der Datenschutz funktioniert teilweise heute schon nicht mehr, wenn man sieht, was immer wieder für Daten von Unternehmen an die herauskommen und wie schnell sich eben Daten kopieren lassen, dass jeder Daten kopieren kann, dass es einfach die Kontrolle über die Verbreitung von Daten verloren geht, sukzessive. Und in 10 Jahren, habe ich ja schon mal gesagt, wird es noch viel schlimmer sein, wenn wir dann wirklich noch viel stärker den virtuellen Raum mit der Realität verknüpft haben. Daher komme ich jetzt zu meinem Schluss, der ist ein bisschen ja, radikal, aber ich denke, dass wir kein Recht mehr an unseren eigenen Daten haben können. Das ist heute zwar Gesetzlage, aber ich glaube, das können wir langfristig nicht mehr aufrechterhalten. Gleichzeitig habe ich aber schon gesagt, wird es immer Nachfrage nach Privatheit geben. Das ist, denke ich, eine menschliche Eigenschaft. Ja, darüber kann man jetzt streiten. Das sieht jeder anders. Ich denke, die wird es geben. Und wenn es auch nur einer von 6, 7, 8 Milliarden Menschen ist, es wird immer irgendjemand geben, schon aus Prinzip, der dann einfach Privatheit haben möchte. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, es gibt kein Recht mehr an den eigenen Daten, ich kann die eigenen Daten nicht mehr kontrollieren, will aber trotzdem Privatheit, dann scheint es ein unüberbrückbarer Widerspruch zu sein, zumindest für mich am Anfang. Und dann habe ich mir gedacht, können wir vielleicht das Pferd von hinten aufsäumen? Und die Rückschließbarkeit von Daten auf Personen verhindern. Das heißt, dass man durch die Welt gehen kann und wird und lauter Datenspuren überall hinterlassen kann, aber dann nicht mehr klar sein muss, wer diese Daten hinterlassen hat. Das heißt, okay, der und der Name hat die Daten hinterlassen, aber eben nicht unbedingt, nicht unbedingt die Person. Und letztlich gibt es dafür jetzt zwei Entwürfe, Gedankenanregungen, Konzepte, kurze kleine Konzepte, die ich mir da ausgedacht habe, oder auch das zweite ist von einem Freund von mir, wie ich mit ihm über das erste diskutiert habe. Und den Vortrag habe ich eben nach dem ersten Konzept mal benannt, weil es für mich ein bisschen griffiger ist als Begriff. So, Multinomität ist von den beiden Konzepten das wesentlich radikalere. Es ist eine radikale Utopie. Wenn wir kein Recht mehr auf die eigenen Daten haben, dann habe ich daraus geschlossen, brauchen wir ein Recht auf eine souveräne Identität. Und zwar auch in der Realität. Das heißt, wenn wir alle im Internet unterwegs sind und wir melden uns auf dieser Seite an und auf jener Seite an, dann tun wir es mit einer E-Mail-Adresse. Das ist in dem Fall unsere Verifikation. Und wenn wir aber irgendwann uns denken, ach, ich will eine andere E-Mail-Adresse, also ich will eine andere Verifikation, ich will eine andere Identität, können wir das einfach machen. Wir holen uns eine andere E-Mail-Adresse, melden uns neu an und dann kann man uns zumindest, man kann natürlich anhand der IP-Adresse und so, aber allgemein kann man uns dann nicht mehr zurückverfolgen, weil wir uns einfach eine neue E-Mail-Adresse anlegen. Und dieses Prinzip kann man jetzt, wenn man radikal denkt, auf die Realität übertragen. Das nennt sich dann, das habe ich dann eben Multinomität genannt. Vielnamigkeit halte ich für irgendwie sinnvoller als Anonymität, weil irgendwer sind wir und Anonymität heißt prinzipiell, wir sind erstmal niemand. Das heißt, wir sind einfach viele. Das heißt, Identität in Abgrenzung zur Persönlichkeit. Jeder von uns ist eine Persönlichkeit, aber jeder von uns kann viele Identitäten haben, auch in der Realität. Das heißt, sich Hans Müller, Christian Mayer und Annette, sonst wie. Da kann man dann, wenn man diesen Ansatz verfolgt, kann man dann viel darüber nachdenken, inwieweit sowas praktikabel sein kann oder nicht, ob man diese Daten, ob man diese Identitäten registriert oder unregistriert nutzt. Das heißt, ob man eben jetzt zum Amt hingeht, zum staatlichen Amt und sagt, ich möchte jetzt wieder einen neuen Perso, den fünften und hier und hier und hier. Das wäre dann eben registriert. Oder man macht es anders und sagt, auch nee, der Staat soll es auch nicht wissen. und arbeitet über eine Validierung durch, in Anführungszeichen, eine Nutzerbewertung. Das heißt, wie wir es heute auch in manchen Online-Portalen haben. Das heißt, die Identität wird validiert, also für vertrauenswürdig oder für reell anerkannt, nicht von Staats wegen, sondern durch den praktischen Umgang mit dieser Identität. Das heißt, wenn ich öfter mit ihr Handel, was auch immer getrieben habe, sie getroffen habe und so weiter, dann kann man diese Identität irgendwie bewerten. Wie man die dann bewerten soll, muss man natürlich sehen. Das ist jetzt, wie gesagt, alles nur ein theoretischer Ansatz. Aber auch dieses Konzept hat natürlich Gefahren. Muss man sich dann überlegen, was ist mit Missbrauch von Identitäten, mit Kriminellen, die sehr heute, also sowas machen ja heute Kriminelle prinzipiell eher, die sich dann auch neue Identitäten zulegen. Aber dann könnte man wieder argumentieren, in Zukunft ist es vielleicht einfach notwendig, dass jeder das macht, wenn er denn Privatheit noch haben möchte. So. Anderes Argument, was auch hier schwierig ist, ist das Thema Gesichtserkennung. Weil natürlich, was hilft mir denn 10 Persos, wenn ich immer das gleiche Gesicht habe? Ja, dann kann ich ja trotzdem mit den technischen Möglichkeiten trotzdem wieder auf eine Persönlichkeit, auf meine Person zurückgeführt werden können. Das heißt, wenn man ein Recht auf souveräne Identität postuliert, jetzt rein theoretisch, muss man auch ein Recht darauf postulieren, irgendwie, was weiß ich, mit einer technischen Erfindung sein Gesicht verschleiern zu können. Ja, das ist alles, wie gesagt, eine radikale Utopie und sicher noch sehr entfernt. Jetzt habe ich noch den pragmatischeren Ansatz. Desinformationsfreiheit habe ich es genannt, ist auch ein griffiger Begriff. Geht einfach darum, wir verhindern die Rückschließbarkeit der Daten auf die Personen durch eine Vielzahl von, in Anführungszeichen, automatisierten Falschdaten. Das setzt natürlich aber wiederum voraus, dass die Desinformationen glaubwürdig sind und dass, wenn wir hier Maschinen haben, die alle Daten durchwälzen, dass diese Maschinen eben nicht erkennen können, dass die Daten Falschdaten sind. Dazu bin ich Techniker oder Informatiker zu wenig, um herauszufinden, ob das gehen kann irgendwie. Ja. Eben eine Frage der technischen Umsetzbarkeit. Und alles in allem, und deswegen habe ich das hier eigentlich auch als Lightning Talk eingereicht, ist mein Fazit erstmal dahinter, dass Datenschutz heute noch so ein bisschen funktioniert, manchmal, nicht immer, und dass es in dem Sinne eine Brückentechnologie ist, in meinen Augen. Aber für mich ist auch der Kontrollverlust Fakt auch auf die Daten angewandt, weil wer einerseits den Kontrollverlust bei Musik, bei anderen Immaterialgütern sieht, aber eben nicht bei Daten, der muss mir erst erklären, wie er da den Trennung ziehen will. Und gleichzeitig denke ich, dass aber die Privatheit weiterhin ein Gut ist, auf das man eben zumindest ein selbstbestimmtes individuelles Recht haben sollte, wer das möchte. Das kann man sich ja dann frei entscheiden, aber man darf eben nicht voraussetzen, dass jeder Post privat leben möchte oder muss oder soll. Genau. Und das ist jetzt so mein Input und ich weiß jetzt nicht genau, wie hier die Regularien sind, aber ich gerne können wir auch, kann ich mir vorstellen, jetzt, wenn hier Fragen sind und so weiter, die ein bisschen zu diskutieren über das Thema, weil es, denke ich, ein Thema ist, über das man sehr viel diskutieren kann und auch sehr kontrovers diskutieren kann. Dann fangen wir hier an.
Warte, hab
Habe ich gleich mal eine Frage und da geht es um diese Exklusivität, wo du gesagt hast, wenn mehrere Leute etwas über dich wissen, dann ist es irrelevant, dann kann es nicht gegen dich verwendet werden. Aber angenommen, jetzt passiert hier ein Mord, hier in der Scheune, auf dem Gelände. Du bist mit Foursquare eingecheckt und das können viele Leute lesen, auch die Polizei. Also bist du automatisch Verdächtiger. Das ist jetzt etwas, was nicht exklusiv ist, aber was trotzdem gegen dich verwendet werden kann.
Ja, also muss ich mir erst reindenken. Im Prinzip, die Situation, die du beschreibst, ist ja, also wenn ich hier einchecke bei Foursquare,
genau.
Dann bin ich quasi hier und man verdächtigt dann theoretisch doch alle, die bei Foursquare hier eingecheckt sind, oder?
Möglich, ja. Aber es geht darum, dass deine Daten sind nicht exklusiv von einem sichtbar, sondern von vielen Leuten. Ja, wir können ja jeder sehen, der bei Foursquare angemeldet ist, er ist hier. Mhm. Das kann auch die Polizei, genau, beispielsweise. Also bist du auch in dem Kreis der Verdächtigen, ja, obwohl das Daten sind, die du nicht exklusiv bereitgestellt hast.
Richtig. Ich verstehe nicht genau, worauf du hinaus willst, muss ich zugeben, weil diese Exklusivität heißt ja, also soll in die Richtung interpretiert werden, dass man sagt, Wissen ist nur dann eine Gefahr für mich, wenn es wenige haben. Wenn es alle haben, kann ja jemand anderes, also wenn mich jemand erpressen will und der eine weiß, ich habe dies und das und ich habe mir das und das geleistet, wenn mich einer damit erpressen will, das wissen aber viele, dann kann mich der eine gar nicht mehr damit erpressen. Da in die Richtung war es gedacht, dass man geteiltes Wissen...
Das habe ich mir so gedacht, genau, deswegen bringe ich auch den Gegenentwurf, wo ich sagen kann, ja, es gibt auch Wissen, das viele Leute teilen und es ist trotzdem eine Gefahr für die Persönlichkeit, die dahinter steht.
Das kann gut sein, also ich kann das nicht widerlegen. Ich habe ja auch schon gesagt, dass dieses Argument, dass ich da noch nicht endgültig Schlüsse drüber gezogen habe, das ist ja eben eine Sache, die jetzt ein Post-Privacy-Anhänger, also ein richtiger Anhänger, die er besser wahrscheinlich widerlegen könnte. Aber ich bin kein reiner Post-Privacy-Anhänger, wie du weißt.
Es war nur eine Frage,
die ich gestellt habe. Ja, nee, es ist eine gute Frage. Ich muss darüber länger nachdenken.
Jetzt direkt nochmal zu dieser Fragestellung. Ich sehe das Problem eher darin, dass durch diese öffentliche... durch dieses öffentliche Handeln mit den Daten doch eher auch zugänglich gemacht wird, also so eine Kontrolle zugänglich gemacht wird. Sodass der Fall der Erpressung, der jetzt hier angebracht worden ist, doch eigentlich eher so ein kleineres Problem wäre, was auch nicht so häufig auftritt, als wie eben diese Möglichkeit zu kontrollieren, nicht nur durch den Staat, sondern auch durch meine Mitbürger, wo ich jetzt einchecke, was ich tue und so weiter. Also... das heißt, ich kann keinem, auch vielleicht meinem Arbeitsgeber, gar nicht mehr vorlügen, dass ich krank bin oder was weiß ich, wenn ich einfach im Internet einsehen kann, wo ich hier einchecke und sowas. Ne?
Ja, das ist...
nur so als Kommentar.
Ja, klar, klar, das ist richtig. Deswegen ist ja auch wichtig, dass man eine Möglichkeit schafft, sich da eben rauszunehmen aus diesem ganzen Prozess.
Ich will gar nicht, meiner Frage will ich gar nicht so sehr auf den Unterschied zwischen Post-Privacy und Datenschutz eingehen, sondern eher auf deine möglichen Lösungen. Und da habe ich eine Frage, und zwar in Bezug auf die Umsetzbarkeit. Also so wie sich das mir darstellt, ist es eigentlich nur denjenigen möglich, diesen Zwischenweg zu wählen, die ausreichend gebildet sind, also auch imstande sind, sich technisch entsprechend so zu rüsten, dass sie ihre Privatheit erreichen können. Also wer das nicht kann, wer da intellektuell vielleicht nicht in der Lage ist oder nicht das technische Handwerkszeug hat, der hat einfach verloren und der hat keine Wahlfreiheit.
Da bin ich mir nicht sicher, dass es so ist, weil ich denke, ich kann ja mal auf beide Konzepte eingehen. Bei dem radikalen Konzept, Multinomität, ist eigentlich die Umsetzung in Anführungszeichen des Individuums sehr einfach. Ich gehe einfach hin und hol mir eine neue Identität. Das kann jeder, denke ich. Also das ist nicht das Problem. Was schwierig ist, ist dann, dass sich der Staat darauf einstellt oder die Gesellschaft, weil dadurch verändert sich sehr vieles. Aber das ist ja, wie gesagt, das schwierigere Konzept. Bei dem Konzept der Desinformationsfreiheit habe ich mir eben vorgestellt, wenn irgendwann wir in einer Situation sind, in der die Verdatung so hoch ist, die Verschmelzung von Virtualität und Realität, da habe ich mir vorgestellt, dass auch eine Nachfrage nach Privatheit entstehen wird. Und dann werden zum Beispiel, wird es ein Unternehmen geben oder wird es sonst was geben, das auch eine technische, automatisierte Möglichkeit angibt. Du kaufst dir ein Handy, das automatisch auch Falschdaten verbreitet. Also ich setze gar nicht darauf, dass das einzelne Individuum aktiv Falschdaten verbreitet, sondern langfristig muss das einfach ein normaler Anspruch, eine normale Nachfrage sein in der Gesellschaft. Und da muss es auch Tools für geben. Also es muss einfach ganz normal barrierefrei zu kaufen gehen im Shop, dein Desinformations-App oder was auch immer, damit du quasi einfach so durch die Gegend laufen kannst und dabei nicht eben zielgenau lokalisiert werden kannst, weil du eben gleich an drei verschiedenen Orten eincheckst vielleicht. Das ist genau die Idee von Desinformation.
Dann wird es aber auch ein Wettrüsten geben zwischen Algorithmen, die das dann wieder auflösen.
Das wird es so oder so geben, das ist, denke ich.
Ich würde mal gerne wissen, wie das dann mit der These zusammenpasst, dass die eigenen Daten einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellen, wenn du trotzdem gleichzeitig gezielte Desinformation zulassen möchtest, für so eine Art Pseudo-Privatsphäre.
Ja, darüber habe ich gestern auch schon diskutiert. Ne? Letztlich, unser Schluss war daraus, die Frage ist, dieses Data Mining, diese Verdatung, ne, dieser gesellschaftliche Mehrwert, den Post-Privacy schlussfolgert, wird dadurch zumindest, je nachdem, wie viele Menschen diese Desinformation benutzen, gestört. Das, die Frage ist, bleibt es nur ein Rauschen, ein Hintergrundrauschen? Das heißt, je nachdem, wer wird das nutzen, wer wird die Desinformation nutzen und wer wird post-privat leben wollen? Am Ende entscheidet sich das an dem Verhältnis von beiden Dingen. Das heißt, wenn die Mehrheit nicht post-privat leben will und Desinformation verbreitet, dann naja, ist es ziemlich sinnlos, diese ganzen Prozesse, weil dann kann man ja eben keine sicheren Erkenntnisse mehr ziehen aus den Daten der Menschheit, sage ich jetzt mal. Das ist offen, sage ich mal, denke ich. Also es ist wirklich eine offene Frage, aber ich persönlich glaube, dass es könnte sich zum Trend entwickeln, Desinformation zu verbreiten, es könnte aber auch einfach nur eine Minderheit tun. Die Frage ist, ob man dieses Rauschen dann rausfiltern kann. Also ich setze immer auf das empirische Gesetz der großen Zahlen. Das heißt ja, wenn man nur eine gewisse Häufigkeit hat, dann sind auch diese einzelnen Störeffekte nicht mehr so relevant. Das kommt eben auf die Häufigkeit oder auf die Vielzahl der Menschen an, die das einsetzen.
Okay, vielleicht nur eine Frage zum Thema, alles ist öffentlich. Wie siehst du die Gefahr, dass das irgendwie ein individuell unter Druck setzt, sich im Verhalten anzupassen, wie man meint, dass es ein gesellschaftlicher Konsens ist? Weil wenn alles öffentlich ist, klar will ich natürlich, dass meine Daten, die dann ja öffentlich sind, immer möglichst nicht mich kompromittieren können.
Die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Das heißt auch eine soziale Homogenität vielleicht, dass man sich eben anpassen möchte. Andererseits gibt es natürlich auch einen menschlichen Drang, immer anders sein zu wollen. Prinzipiell denke ich, das ist auch ein Argument dafür, dass es noch Privatheit, dass es immer eine Nachfrage nach Privatheit geben wird oder dass es vielleicht sogar Privatheit geben sollte. Darüber kann man diskutieren. Ich würde dem zustimmen, dass es eine Gefahr ist. Aber ich würde eben nicht ausschließen wollen, dass man da eben Mittel findet, um das zu verhindern. Also zumindest zu einem gewissen Grad zu verhindern. Es ist eben, aber man darf das in meinen Augen auch nicht negativ sehen, weil die einen nennen es eben soziale Anpassung und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein Lernprozess für andere. Also es gibt ja auch Menschen, die dann eben andere weniger mobben, andere weniger diskriminieren würden. Ne? Also man muss auch die Seite sehen, dass man sagt, es gibt auch eine soziale Disziplinierung durch Öffentlichkeit. Das ist ja, also ich kann jetzt aus unseren Piratenkreisen reden, weil da ist es so, wir haben teilweise eine ganz schwierige Kultur auch der Kommunikation manchmal, was auch damit zu tun hat, dass es halt manchmal einfach nicht sozial diszipliniert abläuft. Gut, man könnte jetzt argumentieren, es gibt die Mailinglisten, die sind zwar öffentlich, aber irgendwie fühlt man sich doch in einem sicheren Raum, weil man davon ausgeht, da hängen eh nur Piraten rum. Und man würde vielleicht sowas nicht in die Zeitung posaunen, was man auf eine Mailingliste schreibt. Ja, weil man dann... obwohl es öffentlich ist.
Hallo? Ich weiß nicht, wie ich das höflich ausdrücken soll. ich mache Informationen öffentlich und gehe dann hinterher davon aus, dass es keiner verwenden wird. Ich finde es ein faszinierendes Konzept. Das passt durchaus in meinen Augen auch mit Multinomität und Datenverschleierung zusammen, was vor 5 Jahren ein alter Hut war und von Leuten auf Facebook schon eingesetzt wird.
Ja, klar. Nee, ich denke, das ist halt eine Gewohnheitsfrage. Also ich glaube, das ist halt menschlich, dass man denkt, ach, wenn man da Sachen schreibt, dann haben sie keine Konsequenz, dass man eben da auch keiner mitliest. Das ist halt vielleicht auch ein Fehlschluss in meinen Augen.
Ja, meine Frage zielte eigentlich somit in die Richtung, die von hier vorne gerade als erste mitkam, zu den beiden Möglichkeiten, die du am Ende mitgesagt hast, auch dieses Datenmüll verbreiten, dass das ja diese Art, die Idee der wertvollen Daten mehr oder weniger kaputt macht. Das eine Beispiel, was du vorhin gebracht hast, auch mit den Krankheitsbildern, das fand ich sehr spannend. Und wenn da jetzt eine kleine Gruppe dazwischen ist oder auch eine größere Gruppe, die da einfach nicht mitmachen will und aktiv Datenmüll verbreitet, dann macht das das ganze Prinzip doch gleich wieder kaputt. Und auch was du gerade angesprochen hast, dass man das womöglich rausfiltern kann, dann löst man das doch gleich wieder auf letztendlich, diesen Datenmüll. Wenn man den rausfiltert, dann ist es hinfällig, den überhaupt gleich zu verbreiten. Das bringt doch dann auch nichts mehr.
Ja, also das ist die Frage. Also da bin ich auch nicht technikaffin genug, um jetzt zu sagen, durch ein Rausfiltern, also der Datenmüll wird ja nicht verbreitet, um das Ergebnis, um die Erkenntnisse zu verändern, sondern der Datenmüll wird verbreitet, nur um einzelne Menschen, in Anführungszeichen, zu schützen vor der Rückschließbarkeit. Das heißt, nur weil ich die Daten dann rausfiltere, ergibt sich ja trotzdem noch ein, ne, empirisches Gesetz der großen Zahlen, ergibt sich trotzdem noch eine Erkenntnis für die Gesellschaft aus den Daten, auch wenn sich einzelne Leute rausnehmen oder wenn einzelne Leute eben Fehl- oder Störinformationen verbreiten. Es kommt eben nur auf die Quantität dieser Störinformationen an oder dieser Desinformationen an.
Dann nehmen sich diese Leute sozusagen dann in die Extragruppe hinaus und bleiben somit enthalten dieser eigentlichen des Tracking dann.
Sie sind in der Studie, sage ich jetzt mal, dann mit drin. Aber eben, es gibt ja bei jeder Studie eine Abweichung von, was weiß ich, viel Prozent, und das fällt dann darunter einfach, weil man dann sagt, okay, diese Studie ist nie 100% exakt, sondern sie kann immer abweichen. Und diese Störfaktoren sind dann die abweichenden Faktoren. Also denke ich, ich bin auch kein Statistiker, aber das ist so meine Laien-These jetzt.
Ja, ich habe mal eine Frage, und zwar, wie du dir das vorstellst im juristisch-politischen Sinne. Das heißt, wir haben momentan, wenn ich von der klassischen, ich bin Datenschützer und will mehr Datenschutzperspektive und die Politik sagt, wir brauchen mehr Sicherheit gegen Terroristen und gegen was auch immer, ausgehe, dann ist ja die Frage, die Politik will mehr Identität, das heißt verlässliche Identität. Mhm. Und wenn ich dann mit so einem Konzept ankomme, dann habe ich für die Datenschützer weniger Datenschutz und für die Politiker noch weniger Zurechenbarkeit von Kommunikation, von Identitäten, von allem. Also ich weiß nicht, wo dann überhaupt der Vorteil für irgendjemanden ist. Das heißt, diejenigen, die Datenschutz haben wollen, haben ihn nicht, und diejenigen, die aufdecken wollen, können es nicht mehr so richtig, weil alles irgendwie ganz so komisch und so Security through Obfuscation, das war ja irgendwie, hat ja nie geklappt. Und dann haben wir irgendwie den anderen Weg von den Post-Privacy-Leuten, die haben ja auch zum Beispiel das Argument, dass Post-Privacy dann funktioniert, wenn alle ihre Daten offenlegen und ich in so einer Art sicheren Atmosphäre bin, dass ich weiß, dass mein Nachbar seine Daten auch offenlegt und dass ich, wenn ich jetzt irgendwie abends in den SM-Club gehe und mein Nachbar geht abends, keine Ahnung, irgendwie sich Drogen beschaffen, dann weiß das jeder und alles ist ganz doll offen und in so einer netten Atmosphäre, und dann ist ja quasi kein Argument mehr vorhanden. Und was, also wie du dir das wirklich real vorstellst.
Ja, es ist schwierig, weil diese Idee oder diese, eine Art Kompromiss zu finden zwischen den beiden Polen ist nur dann, da kommt man nur dann drauf, wenn man eben erstmal den Kontrollverlust anerkennt. Das ist so ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, der eben aber nicht in meinen Augen zur kompletten Öffentlichkeit führen muss. Die realistische Umsetzung ist zumindest beim Konzept der Multinomität eben sehr utopisch, würde ich sagen, aber auch sehr spannend. Ja, da könnte man bestimmt ein schönes Buch draus schreiben. Es gibt ja ganz viele tolle Science-Fiction-Filme in diese Richtung. Und ich habe ja vorhin schon ein paar Ideen reingeworfen. Angenommen, wir nehmen jetzt ein praktisches Beispiel. Ich öffne ein Konto und hole mir einen Kredit, dann ist ja die Frage, wie mache ich das heute? Dazu brauche ich ja irgendwie eine validierte Identität. Und in Zukunft kann ich das dann machen mit meiner, also mit irgendeiner Identität, oder brauche ich in Zukunft eine von Nutzern validierte Mindestidentität, oder reicht mir meine staatliche Identität? Und Wir haben dann eben eine Situation, wo auch du auch Terrorismus ansprichst, wo man halt sich fragen kann, okay, wie kann der Staat noch kontrollieren, wer was ist oder wer ist in dem Fall? Und dann kann man sich eben auch überlegen, Wir nutzen ein System mit registrierten Identitäten, was halt dann für manche wieder nur ein halbgarer Prozess ist, weil dann weiß halt, okay, dann lebe ich halt in der Gesellschaft, habe halt 5 Namen, aber dann im Meldeamt steht dann meine 5 Namen und dann mein richtiger, in Anführungszeichen, Name, meine richtige Persönlichkeit. Die Umsetzbarkeit ist, wie gesagt, in meinen Augen hier ein Projekt, da kann ich als Einzelperson gar nicht so weit denken, um das alle Ecken zu bedenken, die das betrifft. Das ist viel zu weitläufig. Das ist, wie gesagt, das ist wie, also man muss hier differenzieren zwischen Umsetzbarkeit und den Risiken, weil umsetzbar ist es ganz einfach, theoretisch, Multinomität. Bloß was dann die Konsequenzen sind, die können katastrophal sein, wenn man nicht vorher die Konsequenzen alle bedenkt, wobei die Konsequenzen schwer zu bedenken sind im Vorhinein. Also ich kann dir da keine so eindeutige Antwort drauf geben, weil es, wie gesagt, so ein Gedankenanstoß ist an uns alle auch, uns zu überlegen, wie könnte sowas funktionieren, oder wenn ihr auch eine dritte Möglichkeit habt, diese Kluft zu überbrücken zwischen, wir haben einerseits den Kontrollverlust und andererseits wollen wir Private erhalten, dann dürft ihr den auch gerne mitteilen hier. Das ist alles keine reine Lehre, was ich hier reingeworfen habe.
Ich stelle jetzt mal eine Frage, mal jetzt abgesehen davon, jetzt mal abgesehen wirklich von der technischen Umsetzbarkeit, aber wenn du jetzt einen Pool von Identitäten hast, sei es egal wie viele jetzt, aber du verhältst dich doch immer gleich. Und das ist doch auch, also ich sage es mal, plus weil du jetzt 10 oder 20 Identitäten hast, im Endeffekt wirst du dich immer grob gleich verhalten. Plus weil du anders heißt oder ein anderes Alter hast, wirst du doch trotzdem dein soziales Leben nicht unbedingt ändern. Und es wird auch heutzutage schon im Internet gemacht, ist egal, ob die jetzt deine Daten haben oder nicht, aber dein Verhalten wird doch analysiert und daraus wird geschlossen, okay, du bist männlich-weiblich, du hast ungefähr das Alter, du hast die und die Probleme. Und dann sehe ich das Problem, okay, dann wird es wieder Firmen geben, die sagen, okay, da hat es die Identität mit dem Verhalten. Und so, dass dann irgendwann gesagt wird, diese ganzen Identitäten haben ungefähr grob das gleiche Verhalten, das muss eine Person sein. Und da sind wir doch wieder heute, wo wir jetzt sind. Ich meine, ob die jetzt dann sagen, pass auf, eine Person verhält sich so oder 10 Identitäten verhalten sich so, das kommt dann aufs Gleiche oder jetzt nicht. Und wenn du sagst, mit diesen Desinformationen, okay, aber dann musst du doch selber irgendwo den Überblick behalten. War ich das jetzt oder war das jetzt mein Nachbar? Ja, also du verlierst dann selbst den Überblick über deine eigenen Daten, weil du weißt ja nicht, was für Desinformationen gestreut werden, wenn das jetzt das Gerät automatisch macht. Mhm. Und dann musst du, warte mal ganz kurz, habe ich das jetzt wirklich gekauft oder hat das bloß irgendjemand hier meine Kontonummer angegeben? Ja, weil aufgrund, wenn es so viele Identitäten gibt, passiert auch schnell die Gefahr der Verwechslungen. Das muss man jetzt immer mitbedenken, weil es gibt viel, viel mehr und da muss man immer irgendwo auseinanderhalten, okay? Jetzt passen wir auf jetzt hier. Ja, sonst, und dann sagen wir alle, Mensch, doof. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das jetzt? Ich meine, da müsste man natürlich auch die Grenzen sehen. Okay, es dürfen nur bestimmte Dinge durch Desinformation gestreut werden. Aber dadurch umgibt sich ja das ganze Prinzip wieder Mist. Also ist jetzt Mist, das ist falsch verstehen, aber ja. Man muss das eigentlich, wenn man sagt, ich kann alles Desinformation machen, alles streuen, dann verliert man selbst den Überblick über seine eigenen Daten. Und dann ist die Frage, ist das der Weg? Oder ob man sagen muss, eine abgespeckte Variante und dann wird es aber auch wieder kontrollierbar. Ich weiß nicht, wie siehst du das jetzt?
Bei der Multinomität kann ich dir auf jeden Fall recht geben, dass man durchaus als Argument dagegen bringen kann, dass wenn es gut genug Maschinen gibt, die gut genug sind, dass wir dann anhand von Verhalten die Identitäten wieder auf eine Persönlichkeit zurückführen können. Also ich könnte mir das vorstellen, technisch gesehen. Dementsprechend müsste man sich überlegen, kann man dieses Konzept noch wasserdicht machen dagegen oder ist es einfach von vornherein hinfällig? Das ist ganz klar möglich. Bei der Desinformationsfreiheit, das ist ein interessanter Punkt, wo wie man selbst damit umgeht. Ne? Also eben Verwechslungen und eigenes Wissen über Dinge. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen, ob ich nicht selbst genug, noch genau genug weiß, was ich gekauft habe. Oder ob ich jetzt, nur weil ich lese, dass ich was gekauft habe, mir jetzt auch einbilde, dass ich was gekauft habe und so weiter. Aber es wird auf jeden Fall komplizierter. Aber das wird die Gesellschaft sowieso, glaube ich. Wie gesagt, das sind zwei Ideen, zwei Konzepte, die sind jetzt nicht wissenschaftlich geprüft, einfach nur in Zwiegesprächen entstanden. Und ich denke halt, also am wichtigsten ist bei diesem philosophischen Diskurs, den wir jetzt hier alle gerade führen, was übrigens sehr gut ist, wie ich finde, also ich weiß nicht, wie lange noch Zeit ist, aber wir können den gerne auch zu Ende führen, ist ganz wichtig, in dem Gedankengebäude zu bleiben, sich einfach mal darauf einzulassen, man kann ja anderer Meinung sein, aber sich einfach mal auf das Gedankengebäude einzulassen, wir haben einen Kontrollverlust und es gibt trotzdem noch Nachfrage nach Privatheit. Und das unter einen Hut zu bringen, ist eigentlich gerade hier in diesem philosophischen Diskurs die große Herausforderung. Und das sind jetzt zwei gute Argumente auf jeden Fall gewesen, die diese beiden Konzepte erstmal abschwächen. Die Frage ist, was ist die, gibt's, also welche Lösung ist noch vorstellbar? Ja?
Vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte auf was eingehen, was du jetzt schon mehrfach gesagt hast, nämlich wir müssen akzeptieren, dass es den Kontrollverlust gibt. Also das erscheint mir irgendwie sehr fatalistisch, weil also wenn man auch liest, was Postprivatisten immer schreiben, dann wird immer quasi davon ausgegangen, es gibt den Kontrollverlust und man kann gar nichts dagegen tun. Und das mag uns im Moment so erscheinen, das liegt natürlich daran, dass sich die Art zu kommunizieren grundlegend verändert hat in den letzten 15, 20 Jahren, nämlich dass jeder und jede die Möglichkeit hat, Informationen öffentlich zugänglich zu machen. Und vielleicht sind wir einfach jetzt in einer Phase, in der sich noch keine Regelungen etabliert haben, in der sozusagen neue Kontrolle über Informationsströme möglich ist, aber dass das, was uns jetzt als Kontrollverlust erscheint, eigentlich nur eine Transformation der Kommunikationswege ist, der nicht notwendigerweise mit so einem fatalistischen, wir haben keine Chance mehr, irgendwas dagegen zu tun, in Einklang zu bringen ist, sondern dass wir jetzt einfach eine Übergangsphase erleben und die erscheint uns vielleicht als chaotisch, aber in 10 Jahren, und es gibt Ansätze dafür, und du sagst selbst, ja, also es müssen sich erst neue soziale Spielregeln etablieren. Das heißt, dass es diesen Kontrollverlust womöglich in dieser Form gar nicht gibt, beziehungsweise dass es den auch schon früher gegeben hat. Ja? Also Informationsleaks, Skandale und Ähnliches gab es schon immer. Sie erscheinen uns im Moment einfach nur eine neue Qualität zu haben. Und ich finde, wenn man jetzt sich das erst nochmal relativiert, ob es diesen Kontrollverlust denn tatsächlich gibt, der immer wieder behauptet wird und also der auch unbegründet oft behauptet wird, dann relativieren sich vielleicht auch diese Forderungen nach, wir sollen alle postprivat leben, dann geht es uns allen besser.
Ja, es ist halt, wie gesagt, das ist halt eine Prämisse, die man teilen kann oder nicht, dieser Kontrollverlust. Ich möchte auch gar nicht fatalistisch sein. Es ist einfach, es ist nichts Bewiesenes. Es ist nur in meinen Augen, also aus meiner Sichtweise, einfach eine logische Schlussfolgerung aus dem, was auch gerade passiert. Und ich meine, ich erlebe es als Privat beim Thema Urheberrecht auch immer wieder, dass wir eben das Kopieren von Informationen mit einem Klick oder manchmal zwei gelingt und dass dadurch einfach die Verbreitung so niedrigschwellig möglich ist, dass in Anführungszeichen das unkontrolliert entsteht. Das ist wie, also ne, keine Ahnung, ich könnte jetzt sagen, WikiLeaks, die Spiegelung von Datensätzen auf was weiß ich, wie viele Servern weltweit, könnte man auch als also staatlichen Kontrollverlust in dem Fall bezeichnen. Und das ist jetzt halt eine Prämisse, die ich vorausgestellt habe erstmal. Wenn sich da was ändert, kann man das auch wieder neu diskutieren. Also es gibt ja teilweise Forderungen von einem Radiergummi für Daten oder solche Dinge. Ob die funktionieren, sei jetzt mal dahingestellt. Wenn wir plötzlich in den nächsten paar Jahren tolle technische Erfindungen machen, die die Daten wieder kontrollierbar machen, dann war der Vortrag im Prinzip sinnlos. Ja. Aber es könnte passieren, ich meine, man weiß es nicht, aber wenn man sich eben auf dieses Gedankengebäude einlassen will, hier und sich quasi in seinen eigenen Gedanken ein bisschen verfangen möchte, dann kann man den Kontrollverlust erstmal voraussetzen und sich darüber Gedanken machen. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn man sowas postuliert. Das Schöne ist, wenn man sagt, es gibt einen Kontrollverlust, dann machen sich erstmal alle Leute Gedanken darüber, was es für Gegenargumente gibt. Und das ist ein guter Prozess, weil dadurch wird jedes Argument auch valider und auch jeder Fakt am Ende gestärkt.
Gibt es noch Fragen? Okay, dann vielen Dank, Flo.
Bitte, danke.